Peters Literaturküche. Der Literaturpodcast von und mit Peter Fassbender. Altes und Neues frisch zubereitet, direkt aus meiner Küche. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe von Peters Literaturküche. Vor ziemlich genau einem Jahr, nämlich am 5. Juni 2020, ging die erste Folge von Peters Literaturküche an den Start. Darum gibt es heute eine kleine Rückblende mit Texten aus den Folgen der letzten 12 Monaten. Das soll aber nicht alles sein, was dieses Jahr im Juni passiert. Es gibt noch ein Midsummer Special am 25.06.2021. Da soll es dann etwas schwedisch zugehen. Schwedisch ging es auch in der ersten Folge am 5.06.2020 zu. Mit einem Text von August Strindberg, ein halbes Blatt Papier. Als Muttersprachlerin liest Mimi Nielsdotter die schwedische Version und im Anschluss lese ich dann die deutsche Übersetzung.
Ett halvt ark papper. Sista flyttningslasset hade gått. Hyresgästen, en ung man med sorgflor på hatten, vandrade ännu en gång genom våningen för att se om han glömt något. Nej, han hade icke glömt något, absolut ingenting. Och så gick han ut i tamburen, fast besluten att icke mer tänka på det han upplevat i denna våning. Men se, i tamburen, in vid telefonen, satt ett halvt ark papper fastnubbat och det var fullskrivet med flera stilar, somt redigt med bläck, annat klottrat med blyerts eller rödpenna. Där stod det, hela denna vackra historia som avspelats på den korta tiden av 2 år. Allt han ville glömma stod där. Ett stycke människoliv på ett halvt ark papper. Han tog ner arket. Det var sådant där solgult konceptpapper som det lyser av. Han lade på salskakelsugnens kappa och lutade över detsamma läste han. Först stod hennes namn. Alice. Det vackraste namn han då visste därför att det var hans festmös. Och numret, 1511. Det såg ut som ett psalmnummer i kyrkan. Därpå stod banken. Det var hans arbete, det heliga arbetet, som gav brödet, hemmet och maken grunden till existensen. Men det var överstruket. Ty banken hade störtat, men han hade räddats över på en annan bank, dock efter en kort tid av mycken oro. Så kom det. Blomsterhandeln och hyrkusken, det var förlovningen, då han hade fickan full av pengar. Därpå möbelhandlaren, tapetseraren, han sätter bo. Expressbyrån, de flyttar in. Operans biljettkontor, 50-50. Det är att nygifta och gå på operan om söndagarna. Deras bästa stunder då de själva sitter tysta och råkas i skönhet och harmoni i sagolandet på andra sidan ridån. Här följer ett mansnamn som är överstruket. Det var en vän som nått en viss höjd i samhället men som icke kunde bära lyckan utan föll ohjälpligt och måste resa långt bort. Så bräckligt är det. Här synes något nytt ha inträtt i makarnas liv. Det står med en fruntimmers hand och blyertspenna. Frun. Vilken fru? Jo, den med den stora kappan och det vänliga deltagande ansiktet som kommer så tyst och aldrig går genom salen utan tar korridorvägen till sängkammaren. Under hennes namn står Dr. L. För första gången dyker här upp namnet på en släkting. Det står mamma. Det är svärmodern som diskret hållit sig undan för att icke störa de nygifta, men nu påkallas i nödens stund och kommer med glädje eftersom hon behövs. Här börjar ett stort klotter med blått och rött. Kommissionskontoret. Jungfrun har flyttat eller ska en ny anställas. Apoteket. Det mörknar. Mejeribolaget. Här rekvireras mjölk, tuberkelfri. Kryddbon, slaktan etc. Huset börjar skötas per telefon. Då är husmodern icke på sin plats. Nej, ty hon ligger till sängs. Det som sedan följde kunde han icke läsa, ty det börjar skymma för hans ögon. Som det måtte göra för den drunknande på havet när han ska se genom salt vatten. Men där stod begravningsbyrån. Det talar ju nog. En större och en mindre. Underförstått kista. Och i parentes var skrivet avstoft. Sedan stod där intet mer. Stoft slutade det med. Och det gör det. Men han tog solpappret, kysste det och lade i sin bröstficka. På 2 minuter hade han genomlevat 2 år av sitt liv. Han var icke böjd när han gick ut. Han bar tvärtom sitt huvud högt som en lycklig och stolt människa. Ty han kände att han dock ägt det skönaste. Hur många arma som aldrig fått det.
Ja, vielen Dank, Mimi. Für so deutsche Ohren hört sich das ja im Allgemeinen relativ fremd an, sehr fremd. Obwohl, wenn man sich den Text auch auf Schwedisch vornimmt, wird man das ein oder andere Wort erkennen, was dann auch das gleiche ist.
Absolut.
Mir ist nur ein bisschen aufgefallen, da war ein Tapezierer, glaube ich.
Genau.
Der wird in der Übersetzung als Polsterer bezeichnet.
Das ist auch richtig.
Das ist richtig.
Das ist richtig, ja. Der Tapezier ist halt der Polsterer und wer macht die Tapete dann? Die Wand, das macht der Maler.
Ja gut, bei uns gibt es die Bezeichnung Tapezier, hört man selten, aber ein Tapezierer wäre bei uns dann wirklich ein, der Tapete an die Wand macht und nicht der Stuhlpolster. Ja. Deswegen war mir das so ein bisschen...
Ja, da müsste man ein bisschen nachforschen vielleicht. Das kann ja sein, dass der Tapezierer früher auch
Die Tapeten waren ja früher aus Stoff, kann natürlich sein.
Dass es daher kommt, ja.
Das ist daher kommt, richtig. Ja, vielen Dank. So, das wollen wir natürlich so nicht stehen lassen. Und es gibt auch noch die deutsche Übersetzung, die ich dann hier vortragen werde. Ein halbes Blatt Papier von August Trindberg. Die letzte Fuhre mit Möbeln war abgefahren. Der Mieter, ein junger Mann mit Trauerflor am Hut, ging ein letztes Mal durch die Wohnung, um zu sehen, ob er etwas vergessen hatte. Nein, er hatte nichts vergessen. Absolut nichts. Also ging er hinaus in den Hausflur, fest entschlossen, nicht mehr an das zu denken, was er in dieser Wohnung erlebt hatte. Doch sie, im Flur oberhalb des Telefons, war ein halbes Blatt Papier an die Wand gepinnt. Es war mit Notizen in verschiedenen Handschriften bedeckt. Einige fein säuberlich in Tinte, andere flüchtig mit Bleistift oder Rotstift niedergekritzelt. Da stand es, die ganze schöne Geschichte, die sich in der kurzen Zeit von 2 Jahren abgespielt hatte. Alles, was er vergessen wollte, stand dort. Ein Stück Menschenleben auf einem halben Blatt Papier. Er nahm das Blatt von der Wand. Es war aus diesem leuchtenden sonnengelben Konzeptpapier. Er legte es auf den Kachelofen im Salon und las über das Papier gebeugt. Zuoberst stand ihr Name. Alice. Der schönste Name, den er damals kannte, denn es war der seiner Verlobten. Und die Nummer 1511. Sie sah aus wie die Nummer eines Psalms in der Kirche. Darunter stand Bank. Das war seine Arbeit,
die heilige Arbeit, die das tägliche Brot, Heim und Eheweib ermöglichte, das Fundament, auf das die eigene Existenz gründete. Aber sie war durchgestrichen. Die Bank war in Konkurs gegangen, er jedoch von einer anderen Bank übernommen worden, wenn auch nach einer kurzen Zeit voller Unruhe. So ging es weiter. Blumengeschäft und Kutschenverleih, das war die Verlobung, da hatte er die Taschen voller Geld gehabt. Danach Möbelhändler, Polsterer, er stattete die Wohnung aus. Transportunternehmen, sie ziehen ein. Kartenverkauf, Opernhaus, 50-50. Sie sind frisch verheiratet und gehen sonntags in die Oper. Ihre schönsten Stunden, wie sie selbst still dasitzen und in die Schönheit und Harmonie des Märchenlandes auf der anderen Seite des Vorhangs eintauchen. Dann folgt ein Männername, der durchgestrichen wurde. Das war ein Freund, der eine gewisse Position in der Gesellschaft erreicht hatte, aber sein Glück nicht ertrug, sondern abstürzte, haltlos und weit fortreisen musste. So zerbrechlich ist das Glück. Hier ist zu sehen, dass etwas Neues Einzug in das Leben der Eheleute gehalten hat. Da steht mit Bleistift in weiblicher Handschrift La Femme. Welche Frau? Ja, sie mit dem weiten Umhang und dem freundlichen, teilnahmsvollen Gesicht, die leise kommt und geht und niemals den Salon betritt, sondern den Weg über den Flur direkt zum Schlafzimmer nimmt. Unter ihrem Namen steht Dr. L. Zum ersten Mal taucht hier der Name eines Verwandten auf. Da steht Mama. Das ist die Schwiegermutter, die sich diskret ferngehalten hat, um die frisch Verheirateten nicht zu stören. Nun aber in der Stunde der Not herbeigerufen wird und mit Freuden kommt, wo sie doch gebraucht wird. Dann beginnt eine wilde Kritzelei in Blau und Rot. Arbeitsvermittlung. Das Hausmädchen ist weggezogen oder es soll ein neues angestellt werden. Apotheke. Es zieht sich zusammen. Molkerei. Hier wird Milch geordert. Tuberkelfrei. Kräuterstube, Metzger etc. Der Haushalt wird zunehmend per Telefon geführt. Die Frau des Hauses ist nicht an ihrem Platz. Nein, denn sie liegt im Bett. Was darauf folgte, war ihm nicht mehr möglich zu lesen. Denn vor seinen Augen beginnt es zu verschwimmen, wie es bei einem Ertrinkenden auf dem Meer geschehen mag, wenn er versucht, durch das Salzwasser zu blicken. Aber da stand Beerdigungsinstitut. Das sagt wohl genug. Ein großer und ein kleinerer. In Gedanken zu ergänzen, Sarg. Und in Klammern, aus Staub. Dann stand da nichts mehr. Mit Staub endet es. So ist es. Doch er nahm das Sonnenpapier, küsste es und legte es in seine Brusttasche. Im Laufe von 2 Minuten hatte er 2 Jahre seines Lebens durchlebt. Er war nicht gebeugt, als er hinausging. Im Gegenteil, er trug seinen Kopf hoch wie ein glücklicher und stolzer Mensch, denn er fühlte, dass er trotz allem das Schönste besessen hatte. Wie viele arme Kreaturen, die das niemals erleben durften.
Das waren die Anfänge im Juni 2020. Die Tonqualität war noch nicht so gut. Ich bzw. wir haben uns da relativ unbedarft einfach mal in dieses Experiment gestürzt. Ein bisschen was konnte ich jetzt noch verbessern. Man lernt ja mit der Zeit. Auf jeden Fall hatten wir nach der ersten Folge Lust weiterzumachen. Hat zwar nicht immer geklappt, dass ich einen Gast oder Gäste dabei hatte, aber meine Stammgäste kamen und kommen immer wieder gerne. Aber die Juli-Folge musste ich dann doch alleine bestreiten. Und daraus gibt's jetzt eine Kurzgeschichte von mir. Der Titel ist Hochzeitsmorgen.
Wir haben verschlafen, Adi, schreit Jürgen und schüttelt seine Schwiegermutter ins B auf ihrem provisorischen Nachtlager im Wohnzimmer wach. In 2 Stunden müssen wir auf dem Standesamt sein. Sie schreckt hoch. Kannst du nicht mal den Wecker richtig einstellen? Was hat Sophie da nur ins Haus geholt? Sie schüttelt kräftig den Kopf. Wir sind hier in meiner Wohnung, sagt er. Sie schnaubt verächtlich. Schöne Wohnung, 40 Quadratmeter, 13. Stock im Wohnblock. Von der Gegend wollen wir erst gar nicht reden. Für 2 Personen genügt das voll und ganz, presst er heraus. Hast du das gehört, Sophie? Ich, deine Mutter, ist hier nicht willkommen. Jürgen verdreht die Augen und eilt Richtung Bad. Anni drängt ihn unsanft beiseite und zwängt sich durch die Tür. Ich schlüpfe da kurz mal rein. Aber ich muss doch, setzt Jürgen an.
und von wegen schlüpfen, murmelt er. Jetzt lass Mama doch, sagt Sophie. Sie kann ja schließlich nichts dafür, dass du nur ein Bad hast. Bad nennt sie so etwas, alles viel zu eng, ruft Annie durch die dünne Tür. Für normale Menschen ist da Platz genug. Willst du sagen, meine Mutter ist nicht normal? Nein, 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 natürlich nicht, sie ist eher übernormal, also sozusagen, ich habe schon ganz genau verstanden, was du meinst, Jürgen. Dann ist er gut, Schatz, sagt er, dreht sich schnell um und hämmert an die Tür des Bades. Raus jetzt, die anderen müssen auch mal. Annie öffnet die Tür. Wie ein rosafarbener Berg steht sie in ihrem Frottee-Bademantel im Rahmen. Lass mich endlich durch, drängelt Jürgen. Wenn der Herr sich mal ein wenig mehr um eine anständige Wohnung für meine Kleine gekümmert hätte, müsste ich meine Morgentoilette nicht ständig unterbrechen. Jürgen entgegnet. Es kann sich nicht jeder einen Schlossherrn angeln, der dann plötzlich kurz nach der Hochzeit auf mysteriöse Weise dahinscheidet. Was willst du mir jetzt hier wegen des unerwarteten und tragischen Todes meines geliebten Mannes unterstellen? Jürgen, lasse Mama endlich in Ruhe. Er presst schweigend die Lippen zusammen. Komm, Sophie, wir gehen jetzt erstmal eine rauchen. Annie eilt voraus, dicht gefolgt von ihrer Tochter. Jürgen blickt auf die Uhr, verdreht die Augen und schaut die beiden kopfschüttelnd an. Unbemerkt kann er die Türe hinter ihnen von innen verriegeln, geht ins Bad und hofft auf einige ruhige Minuten, um sich schnell und ungestört für den Tag zurechtzumachen. Kaum in dem vermeintlich stillen Örtchen angelangt, dringt panisches Klopfen zu ihm durch, gefolgt von Triaden ausgedehnter Flüche von Annie und Sophie. »Mach sofort auf, du Versager!« dröhnt Annies Stimme in die Wohnung. Zur Balkontür eilend sieht er die Frauen, oder besser die vor Wut schäumenden und entstellten Furien, toben. Zögerlich greift er in Richtung der Verriegelung. Annie trommelt mit beiden Fäusten auf die Scheibe ein. »Sofort aufmachen! Ich bring dich um, du Schwein!« Sophie stimmt in die Schreie ein, die sich nun zu unmenschlichen Urlauten vereinen, begleitet von wilden Gesten und Schlägen gegen die Scheiben. Jürgen stolpert unkontrolliert zurück. Oh mein Gott! Er starrt durch die Balkontür und das Fenster, wie in Jurassic Park. Mit kaltem Schweiß auf der Stirn flieht er entsetzt aus der Wohnung über das Treppenhaus ins Freie. Mit tiefen Zügen atmet er die kühle, frische Morgenluft der ruhigen Anliegerstraße ein. Nun klarer im Kopf wird ihm bewusst, dass er barfuß in Unterwäsche auf der Straße steht und das natürlich ohne Wohnungsschlüssel. Vom Balkon dringt das Gekeife von Annie herunter, die sich weit über das marode Stahlgeländer beugt. Hält ja doch noch einiges aus, brummt Jürgen vor sich hin, genau wie der Hausverwalter gesagt hat. Plötzlich eilt das Geländer doch noch von der Schwerkraft getrieben Richtung Erdoberfläche, dicht gefolgt von der fast Schwiegermama, die wie eine mächtige, dicke rosa Wolke eiligst nach unten strebt und dies in einer Geschwindigkeit, wie das Wolken für gewöhnlich nicht zu tun pflegen. Der scheppernde Aufprall des Geländers wird dumpf durch den Aufschlag der rosa Wolke erstickt. Jürgen betrachtet das entstandene Bild einen Augenblick lang und nickt anerkennend mit dem Kopf. Wow, da muss man Annie aber wirklich mal recht geben. Ihr Bademantel Marke Flauschi Deluxe ist aus einem echt tollen Material. Saugt das ganze Blut auf. Er schaut nach oben, dann wieder auf seine beinahe Schwiegermutter und zieht murmelnd die Schultern hoch. Hochzeit ist wohl heute nicht mehr. Er setzt sich auf eine der in die Jahre gekommenen Bänke und nimmt alles um sich herum schweigend und gelassen auf. Der Bademantel, zu Teilen blutrot gefärbt, bildet eine eigenartig stimmige Korrespondenz über den mit Betonstein gepflasterten kleinen Vorplatz des Hauses zu dem angrenzenden ungepflegten Grünstreifen mit dem wild wuchernden Klatschmohn und den Rosablüten des Flieders. Es ist still, bis auf das dezente und muntere Zwitschern der Vogelwelt und Sophies schrillen Schreien, die durch die Entfernung gedämpft aus dem 13. Stock herunterschallen. Leichter Wind trägt durch die Hecken einen Hauch von Frühlingsduft über den Platz. Auf den Balkonen der Wohnblöcke stehen schweigende Beobachter der Szene. In der Ferne erklingen schon leise die Sirenen der nahenden Polizei.
Das war eine fiktive Geschichte. Es folgt jetzt auch aus meiner Feder eine Betrachtung eines Museumsbesuchs bzw. eine Betrachtung der Museumsbesucher bzw. einer Gruppe der Museumsbesucher. Das ist aus der Folge von Peters Literaturküche im August 2020.
Trampel im Musentempel. Babylonisch ist das Sprachgewirr in der Eingangshalle, dem Café, im Shop, dem Restaurant, der Garderobe und an den Schließfächern des Museums für moderne Kunst in Stockholm. Doch im Bereich der Sammlung, im Angesicht mit der Kunst der großen und kleinen Meisterinnen und Meistern der Moderne, verstummt die internationale Kakophonie der Sprachen. Sie weicht einer andächtigen Konzentration auf die ausgestellten Werke. Nur leises und würdiges Geflüster in Schwedisch, Englisch oder diversen romanischen Sprachen ist wahrnehmbar. Lautstärke erscheint wohl allen in der spürbaren Anwesenheit von Pablo Picasso, Salvador Dali, Max Ernst und so weiter unangebracht, fehl am Platze und peinlich. Allen? Nein, nicht allen. Nicht den Vertreterinnen des Volkes der Dichter und Denker. Laut parlierend trampelt eine Gruppe durch die heiligen Hallen der modernen Kunst, würdig eines Einmarsches in ein Brauhaus. Ein Trupp Frauen, die die Blüte ihres Lebens schon lange überschritten haben, gekleidet in einem jugendlichen Stil, der das Offensichtliche in keiner Weise verschleiern kann. Skandinavisch-stoisch nimmt der Rest der Besucher den Auftritt hin. Er duldet und erträgt die Damen in ihrer Mitte. »Schön muss man das ja nicht finden«, schallt es lautstark aus der Gruppe durch den Saal. »Ja, es ist nicht alles schön, was man so sieht, hört und einem über den Weg läuft. Richtig ist natürlich auch, dass man es nicht schön finden muss. Aber man kann es schön finden, und es gibt Menschen, welche die ausgestellten Werke genießen und sich daran erfreuen. Wie gesagt, man muss das nicht. Es besteht aber auch keinerlei Notwendigkeit, seinen Unmut lautstark über die anderen Anwesenden auszuschütten. Nach dem Besuch der Sammlung geht das Teutonische wieder im Gewirr der diversen Sprachen unter und ist nur noch für das geübte Ohr erkennbar. Erinnerungen an einen Urlaub in der schwedischen Provinz Dalarna kommen mir in den Sinn. Die Einheimischen im Ferienhaus nebenan fragten leicht verwirrt: »Ihr seid Deutsche? Ihr seid ja gar nicht laut.« Übermäßig Krach haben wir nicht gemacht, obwohl das in der Mittsommernacht in Schweden nicht wirklich auffallen würde. Ich denke, es war eher vorlaut, selbstgerecht, besserwisserig gemeint. Auf jeden Fall sind wir eh nicht vorgekommen wie Deutsche. Vielleicht mutiert die rheinische Nonchalance unter der Mitternachtssonne zur nordischen Gelassenheit? Das erklärt wohl auch, warum nach einem ausgedehnten Schwedenurlaub selbst eine deutsche Kleinstadt wirkt wie ein nervöser Moloch. Kurz zusammengefasst, auch wenn man aus dem Land von großen Schriftstellern und Philosophen kommt, muss man nicht alles kommentieren. Erst recht nicht, wenn der eigene Intellekt maximal für die Lektüre der Schlagzeilen einer Boulevardzeitung ausreicht. Kunst, Kultur sowie die Sitten und Gebräuche des Gastlandes sollte man aufgeschlossen gegenübertreten. Wenn nicht alles so ist wie in Deutschland, wird es einen Grund haben. Selbst wenn nicht und es sich nur aus Tradition heraus erklären lässt, ist das in Ordnung. Am deutschen Wesen muss die Welt nicht genesen.
Im September gab es eine ganz alte Geschichte von Apuleius, der um 123 geboren sein soll, geboren ist, so genau weiß man es nicht, und gestorben wohl nach dem Jahre 170. Er war Schriftsteller, Redner und Philosoph.
Die Geschichte vom Mann im Fass. In der Herberge, wo wir gastfreundlich aufgenommen wurden, erfuhren wir eine lustige Geschichte von einem armen Zimmermann, dem seine Frau auf die schnurrigste Weise von der Welt Hörner aufgesetzt hatte. Sie sei hier zum Besten gegeben. Ein armer Zimmergeselle, der nur kümmerlich sein Brot im Tagelohn verdiente, hatte ein Weib, die, aller Armut ungeachtet, wegen ihrer Sittenlosigkeit überall berüchtigt war. Eines Tages, als er früh auf seine Arbeit ging, huschte flugs zu ihr ein flinker Galan ins Haus. Kaum waren beide aber zusammen und fingen voller Sicherheit an, der Liebe zu pflegen, siehe, da kehrte der Mann schon wieder heim, ohne dass er jedoch um etwas gewusst oder dergleichen sich versehen hatte. Vielmehr, da er die Tür dicht und fest verschlossen und verriegelt fand, freute er sich im Herzen über die strenge Eingezogenheit seines treuen Weibes. Er klopfte an und gab durch Pfeifen das Zeichen, dass er da sei. Wieder Blitz hatte er sich das verschmitzte und auf solche Fälle ausgelernte Weib aus ihres Liebhabers intimster Umarmung freigemacht und ihm in einem großen Fasse versteckt, das halb verschüttet und leer in einem Winkel stand. Nun machte sie dem Manne auf, gleich in der Tür aber ließ sie ihm böse an.
Wie? Müßig und mit leeren Händen kommst du wieder nach Hause? Pfui über dich, Erzfaulenzer! Du magst nur immer die Hände in den Schoß legen und nicht einmal so viel arbeiten, dass wir unser elendes Leben erhalten können, während ich, armes, betrübtes Weib, mich Tag und Nacht mit Wollespinnen plage und mich abarbeite, damit wir nur der Bude hier nicht im Finstern sitzen müssen. Wie weit glückliche Nachbarin Daphne dagegen lebt. Vom frühen Morgen bis in die sinkende Nacht zecht, schlemmt und buhlt sie nach Herzenslust.
Verblüfft über den Willkommen begann der Mann gar schimpflich.
Na, na, gutes Weibchen, lass nur gut sein. Hat mir der Meister gleich keine Arbeit gegeben, weil er vor Gericht zu tun hatte, so ist heut darum doch für unser Sattwerden gesorgt. Denk, das alte Faster, das uns nur überflüssig ist und im Wege steht, habe ich für 3 Mark verkauft. Der Käufer wird das Geld dafür diesen Augenblick herbringen und es abholen. Komm, Schatz, und hilf es mir, aus dem Wuste da hervorzuziehen, damit wir es ihm ausliefern können.
Da galt Besonnenheit, und die fehlte der Abgefeimten nicht. Sie schlug ein spöttisches Gelächter an und rief,
Nun, das ist wahr, ein gar vortrefflicher Handelsmann bist du. Eine Sache, die ich, dummes Weib, ohne einen Fuß vor der Tür zu setzen, soeben für 5 Mark verkauft habe, die weißt du doch noch, für weniger loszuwerden.
Wer war froher als der Mann über den unerwarteten Geldsegen? Hastig fragte er.
Wer ist denn das, der es sich so teuer hat anschmieren lassen?
Psst, dort steckt er drinnen und untersucht, ob's auch ganz ist.
Der Galan trat vortrefflich in die Lüge ein. Ganz unbefangen reckte er den Kopf aus dem Fasse und sprach,
Die Wahrheit zu sagen, Mutter, euer Fast ist doch schon ziemlich alt. Es hat hin und wieder ansehnliche Risse.
Darauf wendete er sich an den Mann und sagte ganz fremd zu ihm,
Guter Freund, holt mir einmal eine Lampe. Ich will doch innen den Schmutz abkratzen und zusehen, ob das alte Ding wohl noch zu gebrauchen ist, denn wegwerfen möchte ich mein Geld doch auch nicht.
Der arme Tropf, unter das ihm die Stirn juckte, ging und zündete unverzüglich die Lampe an und sprach,
»Lasst mich das lieber machen, Kamerad. Warum wollt ihr euch bemühen?«
Damit zog er sich aus und kroch, die Lampe in der Hand, an dessen Statt in das Fass und pochte und scharrte und schrappte auf das Emsigste aus. Unterdessen schmiegte sich der leichtfertige Buhle über seine Frau Zimmermann hin, die sich über das Fass gebückt hatte und bezimmerte sie nach Herzenslust. Kopf und Arm in das Fass gehängt, zeigte sie dabei mit schamloser Verschlagenheit ihrem Manne bald hier, bald dort noch etwas zu säubern an, bis endlich Mann und Liebhaber beide ihr Werk vollendet hatten. Da zahlte dieser seine 5 Mark und der arme Hahnrei musste noch obendrein seinem Hörnerpflanzer das Fass auf dem Nacken nach Hause tragen.
Bei diesem Text hat die Mimi Nielsdotter mich wieder unterstützt. Für den nächsten Monat hatte ich mich an ein klassisches Thema herangewagt. Der Vortrag wird unterstützt von Erik Rundholz, der tatkräftig mitliest.
Nicht die Nachtigall.
Sie reißt das Fenster auf und schreit.
Bist du irre, hier mitten in der Nacht so einen Lärm zu machen mit diesem Ding da?
Das ist kein Ding, das ist mein neuer Radiorekorder, sogar mit Stereo. Die Kassette habe ich extra für dich aufgenommen.
Er dreht den Lautstärke-Knopf bis zum Anschlag. Marlies von Fischer Z dröhnt blechern durch die Nacht.
Er schreit zu ihr hoch.
Die aktuellen Charthits, nur für dich.
Eine Haarspraydose schlägt auf seiner Stirn auf.
Stell den Krach endlich ab. Wenn mein Vater oder meine Brüder dich hier erwischen, die schlagen dich sofort tot. Bestenfalls.
Er reibt sich die Stirn und drückt die Stopptaste des Gerätes. Nur der Wind des aufkommenden Gewittersturms fegt jetzt noch geräuschvoll durch die Bäume des dicht angrenzenden Waldstücks. Sie lehnt sich ein wenig über die Brüstung hinaus und schaut, ob Licht in den anderen Fenstern zu sehen ist. Horcht in das Haus, nimmt aber nur die nächtliche Stille wahr.
Glück gehabt, Robby. Schlafen wohl noch alle. Also, was soll das und was willst du überhaupt hier? Ich vermisse dich, Sojana.
Flehentlich hält er seine Arme hoch zum Fenster.
Komm bitte zu mir, nur ein Viertelstündchen. Wir waren doch den ganzen Abend in der Disco. Ja, aber ich sehne mich so nach dir, Jana.
Sie verdreht die Augen.
Jetzt schalt mal den Gang runter, du bist ja voll peinlich, Mann.
Plötzlich stutzt sie und schaut skeptisch in den Wald.
Was war das denn?
Was?
Das Geräusch. Das ist der Klang meines Herzens, der zu dir hinaufpocht. Bist du besoffen, Robby? Nein, nur voller Liebe, meine Schönste.
Jana winkt ab.
Dann red nicht so geschwollen daher. Ich meine dieses komische, dumpf, hölzern singende Geräusch aus dem Wald.
Beide lauschen in Richtung der Bäume. Er zuckt die Achseln.
Bestimmt irgendein Waldtier.
Waldtier? Da spricht der Fachmann.
Sagt sie spöttisch und schüttelt den Kopf.
Bin ich im Bio-Leistungskurs? Wohne ich im Wald?
Nörgelt er.
Ist bestimmt nur irgendein Vogel. Vogel? Mitten in der Nacht?
Sie starrt ungläubig Richtung des Geräuschs.
Ja doch, die Nachtigall, darum wird die doch auch so heißen.
Er nickt strahlend und selbstbewusst mit dem Kopf.
Nein, nein, die Nacht ist doch schon fast vorbei, dann doch eher eine Lerche.
Sagt sie bestimmt.
Machen die denn solche Geräusche?
Sie wiegt langsam den Kopf hin und her.
Keine Ahnung, sind beides Singvögel und meine Eltern sagen, dass sie wunderschöne Lieder singen.
Robby verzieht das Gesicht.
Wunderschön ist aber anders.
Sie zieht die Schultern hoch.
Meine Eltern finden aber auch, dass Roland Kaiser und Heino gut singen. Von daher könnte es doch passen, irgendwie.
Die Sturmböen scheinen das Geräusch zu verstärken. Robby kratzt sich am Kopf.
Woher wissen denn Nachtigall oder Lerche, wann sie singen müssen, dürfen oder sollen?
Das ist in deren Natur so festgelegt. Ist halt so.
Und wenn Sommerzeit ist?
Fragt er weiter. Sie starrt ihn an.
Was dann? Klappt das dann auch nach Vorschrift oder wird das irgendwie eingestellt oder singt dann jeder, wie er will?
Sie schaut ihn mit weit aufgerissenen Augen einen Moment lang an.
Wie schon gesagt, wenn mein Vater oder meine Brüder dich hier vorfinden, dann ist Schicht im Schacht für dich. Willst du jetzt wirklich über das Sommer- und Winterzeitverhalten von Nachtigallen und Lerchen mit mir diskutieren? Natürlich nicht, meine liebreizende Holde, ich will dir nur ganz nahe sein.
Sie schlägt sich die Hand vor das Gesicht.
Oh Gott, Mann, was hast du bloß heute getrunken?
Er schaut auf den zerknitterten Zettel, den er in seiner Hand hält.
Bloß den süßen Nektar der Liebe.
Er sinkt auf die Knie und öffnet weit die Arme. Sie ätzt.
Ich kotz gleich, wenn du weiter hier so rumschleimst.
Eine abflauende Böe lässt einige kleine Zweige Totholz auf ihn herabregnen, begleitet von heftigem Wetterleuchten aus der Ferne.
Besser du machst dich hier vom Acker, bevor das Gewitter hier richtig ankommt.
Im Schein des Vollmondes biegen sich die Bäume im Sturmwind.
Kein Unwetter, kein Sturm kann meine Liebe bremsen.
Er rutscht auf den Knien näher zum Haus. Sie verdreht die Augen.
Ja, so ein durch den Dreck rutschendes Würstchen habe ich mir ja schon immer gewünscht.
Er schreit zu Jana hoch.
Trotzt eine Wurst im Sturm, ist eine Wurst standhaft im Gewitter. Weicht eine Wurst nicht von der Stelle, stemmt sich eine Wurst gegen die Naturgewalten.
Weiter auf den Knien versucht er dennoch mit verschränkten Armen vor der Brust und erhobenen Hauptes eine würdige Figur abzugeben. Sie massiert sich das Gesicht.
Nein,
sagt sie leise.
Eine Wurst wäre nicht halb so peinlich wie das hier. Nichts und niemand kann mich daran hindern, dir meine Liebe zu gestehen. Kein Vater, keine Brüder, kein Wetter, keine Urkräfte.
Das Geräusch aus dem Wald verstärkt sich und geht plötzlich in ein lautes, splittriges Krachen über. Ein hoher Baum fällt mit Wucht auf Robby, bringt ihn zum Verstummen und verdeckt die Peinlichkeit der Szene zur Gänze. Im Haus gehen nacheinander die Lichter an. Die Außenbeleuchtung erhellt das Grundstück. Den Baum, der seinerseits viel Schatten auf dem vormals standhaften Robby wirft,
Aus dem zum Leben erwachten Radioakkorder plärrt das Lied »Die besten sterben jung«. Jana nickt mit dem Kopf.
»Und nicht nur die anderen trifft es gelegentlich auch«,
murmelt sie vor sich hin. Sie schaut auf den mächtigen Baum, die Brocke, die Nadeln, die Zapfen und schlägt sich mit der flachen Hand auf die Stirn.
»Mann, eh, na klar, es war die Lerche.« Die Novemberfolge habe ich zusammen mit dem Erich Rundholz gestaltet. Als Auftakt zur Session, die wurde auch am 11.11. veröffentlicht, wir haben versucht, so in der Situation, wie sie halt gerade ist, wie sie immer noch ist, versucht, so ein bisschen Spaß zu machen. Aber wir haben auch so einen gewissen emotionalen, nostalgischen, sentimentalen Moment gefunden und diesen Ausschnitt würde ich jetzt gerne an dieser Stelle präsentieren. Es gibt auch etwas Musik von W.D. Ostermann und eine Geschichte vom Erik bzw. eine Geschichte aus seiner Familie.
Das Liedgut, das rheinische Liedgut, auch in russischer Kriegsgefangenschaft weitergetragen wurde. Mein Großvater befand sich nämlich in russischer Kriegsgefangenschaft. Und den Film kennt jeder, soweit die Füße tragen. In der Tat ist es so, dass mein Großvater flüchten konnte aus der russischen Kriegsgefangenschaft und ist in der Tat, natürlich nicht nur zu Fuß, mit Bahn und wir oder Kutschen, Wagen, irgendwie hat er sich weiter fortbewegt und ist damit wieder in die Heimat gekommen. Jetzt kommt mein Großvater allerdings aus dem Osten und ist kein Rheinländer, aber er hat in der russischen Kriegsgefangenschaft einen Rheinländer kennengelernt, der ihm ein Lied beigebracht hat. Und dieses Lied ist eben ein rheinisches Lied. Und mein Großvater hat dieses Lied auf seinem Weg in die Heimat immer wieder gesungen. Und ich werde daraus jetzt einfach nur mal den Refrain singen und ihr werdet das direkt schon wiedererkennen.
Wenn ich so an mein Heimat denke, und sind der Tod so für mir stolz, möch ich direkt ob Heimann schwenke, ich möch zu Fuß nach Kölle jon, möch ich direkt ob Heimann schwenke, ich möch zu Fuß nach Kölle.
Ja, ihr habt es sicherlich alle erkannt und ich finde es einfach wunderbar, dass so ein rheinisches Lied, was auch im Karneval dann auch immer wieder gesungen wurde und auch heute noch wird hier und da, dass so ein Lied aber auch einfach für den Lebensmut steht, den einer eben immer wieder sich neu entwickelt in sich, um weiterzumachen und die Freude nicht zu verlieren, die Freude anzukommen und wieder bei seinen Lieben zu sein. Ja.
Aber ich finde diese melancholischen Töne im kölschen Liedgut eigentlich auch für den Karneval sehr gut passen. Es ist ja nicht immer nur dieses Humbatäterä und Tralala und alles ist schön, sondern so diese leisen Töne oder diese Begebenheiten aus dem Leben, die Ostermann immer sehr gut beschrieben hat, finde ich eigentlich viel, viel angenehmer und schöner. Und das könnte man vielleicht in diese außergewöhnliche Session auch ganz gut einbauen, dass man auch mal diese leisen, melancholischen Töne mal nutzt und mal wieder ausgräbt.
Da hast du vollkommen recht, Peter, das sehe ich ganz genauso. Das ist jetzt in der Tat wirklich eine Zeit, in der man die Chance hat, mal in die Strophen auch reinzuhören, die ganzen Geschichten zu hören, die erzählt werden in diesen kölschen Liedern. Es gibt keine Hektik, keinen Zeitplan, abgesprochenen Zeitplan, wann wer bei einer Sitzung auftreten muss. Man kann sich wirklich jetzt mal die Zeit nehmen, auch dahinter zu hören. Es ist nicht alles nur Rumba, Rumba, Tätere, sondern auch sehr viele sinnvolle Texte, Texte aus dem Leben. Und ich finde, dass die Chance sollte man jetzt einfach mal nutzen und das kann man dann auch zusammen genießen.
So viel oder so wenig, dann als kleiner Ausschnitt von der Novemberfolge Auftakt zur Session. Die komplette Folge steht noch im Internet zum Anhören bereit. Im Dezember 2020 hatte ich über die gesamte Adventszeit täglich eine kleine Kurzgeschichte veröffentlicht als literarischer Adventskalender. Darum haben wir die Dezemberfolge, die ich zusammen wieder mit dem Erik Rundholz gestaltet habe, nicht als Weihnachtsfolge produziert. Da haben wir uns dann komplett mit meinem Buch, mit meinem Roman Whisky Ballett beschäftigt und daraus gibt es jetzt auch ein Stückchen. Wer aber doch Lust auf die ein oder andere Weihnachtsgeschichte hat, die Folgen des Adventskalenders sind auch noch online. Aber jetzt zu meinem Buch bzw. einem Kapitel daraus. Die Protagonistin Sarah Maloney hat sich ein Hobby zugelegt und von diesem Hobby handelt das kurze Kapitel.
In der Kleingartenanlage Abendfriede parkt Sarah Maloney ihren Kombi vor ihrer Parzelle, lädt einen großen, unhandlichen Pappkarton aus und schleppt ihn vorsichtig in die Hütte. In dem spärlich beleuchteten Häuschen sind die Fenster gegen die Neugier möglicher Passanten blickdicht verhängt. Sie räumt Gläser und Flaschen aus dem Karton in das Regal. Aus einer Ecke holt sie einen Bottich mit Maische hervor und wendet sich ihrem neuen Destilliergerät zu. Sarah befüllt die Brennblase langsam und sorgfältig mit dem vergorenen Gerstenbrei, verschließt die Apparatur und zündet den wuchtigen Gasbrenner an. Die entfesselte Energie des Feuers lässt erahnen, welche Urkräfte in dem Kessel wirken. Die lodernde bläuliche Flamme illuminiert den Raum. Das Spiel aus Licht und Schatten auf den groben Steinwänden wirkt mystisch. Aus der fermentierten Maische trennt sich der Alkohol heraus. Der erkaltete Dampf rinnt als klare Flüssigkeit aus dem Kondensator. Flink und geschickt entnehmen Sarahs feingliedrige Hände Proben des Brandes. Sorgfältig prüft sie den Alkoholgehalt. Den stechend riechenden Vorlauf zieht sie ab, bis das Herzstück, der edle Brand, herausrinnt. Gewissenhaft passt sie den Übergang zum Nachlauf mit den Fuselölen ab. Das Glasgefäß voller klarer Flüssigkeit spiegelt ihre grünen Augen. Nach wiederholtem Brennen des Hauptlaufs hält sie das Endergebnis in den Händen. Klar und rein. Perfekt. »Uisk Beata«, ruft sie aus. »Wasser des Lebens.« Sie füllt das Destillat in ihr neu erstandenes Bourbonfass und verschließt es sorgfältig. Aus dem Kühlschrank holt sie sich eine Flasche Kilkenny-Bier und eine Packung Landjägerwürste. Mit der Fernbedienung schaltet Sarah die Stereoanlage an, dreht sie auf, bis irische Volksmusik den Raum erfüllt. Stumm trinkt sie ihr Bier und verschlingt die Würste hintereinander weg. Bei dem Lied Galway Way schaut sie gefühlsduselig auf die Poster mit den irischen Landschaften an der Wand. Nach einem kräftigen Schluck aus der Flasche singt sie schließlich lauthals mit.
And if there's going to be a life hereafter, somehow I'm sure there's gonna be. I will ask my God to let me make my heaven in my dear land across the Irish Sea. In the dear land across the Irish Sea.
Sie kramt in ihrem Vorratsschrank und entdeckt neben den leeren Whiskyflaschen eine einzige Flasche Potain. Sarah füllt ein Wasserglas mit der Spirituose und trinkt den Gerstenschnaps in kräftigen Zügen aus. Leicht taumelnd strebt sie ihrem Bourbonfass entgegen. Sie setzt sich daneben auf den Boden, streichelt das Fass zärtlich und flüstert heiser: »Ich passe gut auf dich auf, mein Schatz, und du veredelst meinen Brand, versprochen? Ein paar Jahre Geduld, Zeit, viel Zeit, das ist der Preis, den ich zahlen muss.« Als die Flasche geleert ist, wirft Sarah sich auf die Campingliege und dämmert weg in einen unruhigen Schlaf.
Das war ein Kapitel aus meinem Buch Whisky Ballett, musikalisch unterstützt von Erik Rundholz. Das Buch Whisky Ballett gibt's als Hardcover, als Taschenbuch und als E-Book. im stationären Buchhandel und natürlich auch auf den diversen Online-Plattformen. Und damit kommen wir auch schon in den Januar 2021. Die Autorin Chris Felti hat mir freundlicherweise ihr Buch »Du bist mein Ich« zur Verfügung gestellt und im Januar habe ich daraus zwei Gedichte vorgetragen, die ich jetzt hier zur Gehör bringe.
Du bist mein Ich. Vom Anbeginn ein Tanz zu zweit, zum Takte der angeborenen Melodie. Zaghafte Schritte in sanfter Liebkosung und unerschütterlicher Sicherheit. Der kalte Hauch der Einsamkeit bleibt für sehr lange Zeit vor verschlossener Tür. Zärtliche Bande, geflochten in Rot und Blau, bestimmen den Rhythmus der Herzen. Wie im Rausch, gleich dem Lied der Wälder, wachsen und erwachsen wir, um im Walzer oder in Melancholie allein jene Melodie zu finden, die Einzigartigkeit verheißt. Wir sind zwei Fragmente, Seelenversehrte, gewahr des Verlusts unserer Bestimmung, miteinander eins zu sein. Vermissen lässt lebenslang nicht los die Hand. Du bist mein Ich, und tanzend zu meiner eigenen Melodie, tanze ich immer wieder auch dich. Verwechselbar und doch unverwechselbare Symphonie. Das Buch hat die Autorin Chris Felti mir liebenswerterweise zur Verfügung gestellt, damit ich hier etwas daraus vortragen kann. Als zweites habe ich mir dann aus dem Buch das Gedicht Melancholie des Sterbens ausgesucht. Das Ende ist ja immer wieder ein neuer Anfang, so wie das neue Jahr das Sterben des alten Jahres bedingt. Melancholie des Sterbens eines Weinstocks. Vom Traubenspiel verzaubert, leis, mit Perlen im Gewand, wischt ab der Jugend ungestüm mit knorrig brauner Hand. War es nicht gestern erst voll Lust mit Saft und Wuchs in Pracht, dass alle Wonnen niederfielen, vollmundig köstlich sacht? Aufgebäumt bis zur Ekstase, den Trieben Einhalt gebend, geliebt, liebkost und zart geknebelt, den Höhepunkt erlebend. Ist es vorbei nun, das Zittern und Beben, Melancholie als letzte Melodie und Abschied vom süßen Leben. Unbestechlicher Wächter, nahmst eilig das letzte Grün hinfort, und Hoffnung möchte sterben. Leb wohl, ein letztes Wort. Verstummt zur eisiger Stille hält es den Atem an. Es ist ein kurzes Sterben mit einem Traum, wie es begann. Bald wird von neuem Mut getrieben und der Sonne Kuss entfacht, des Winters Bach entfliehen und alles vom Neuen erwacht. Ja, das waren zwei Gedichte aus dem Buch »Du bist mein Ich« von Chris Felti. Es schreibt sich K-R-I-S-F-E-L-T-I. Das Buch ist natürlich im und über den Buchhandel beziehbar, natürlich auch auf den bekannten Online-Plattformen. Die Autorin hat auch eine Homepage und ist bei Facebook, also sie ist zu finden.
Vielen Dank nochmal, Chris Felti, für das Buch. Könnte ich ja auch nochmal ein Gedicht daraus vortragen in einer der nächsten Folgen. Ja, und dann sind wir ja schon im Februar 2021 jetzt. Und aus dem Podcast des Monats gibt es dann einen Text von Kurt Tucholsky, der eine Abhandlung geschrieben hat zum Thema Loch.
Zur soziologischen Psychologie der Löcher. Dass die wichtigsten Dinge durch Röhren getan werden. Beweise, erstlich die Zeugungsglieder, die Schreibfeder und schließlich unser Schießgewehr, Lichtenberg. Ein Loch ist da, wo etwas nicht ist. Das Loch ist ein ewiger Kompagnon des Nichtlochs. Loch allein kommt nicht vor, so leid es mir tut. Wäre überall etwas, dann gäbe es kein Loch, aber auch keine Philosophie und erst recht keine Religion, als welcher aus dem Loch kommt. Die Maus könnte nicht leben ohne es, der Mensch auch nicht. Es ist bei der letzter Rettung, wenn sie von der Materie bedrängt werden. Loch ist immer gut. Wenn der Mensch Loch hört, bekommt er Assoziationen. Manche denken an Zündloch, manche an Knopfloch und manche an Goebbels. Das Loch ist der Grundpfeiler dieser Gesellschaftsordnung. Und so ist sie auch. Der Arbeiter wohnt in einem Finsteren, steckt immer eins zurück, und wenn er aufmuckt, zeigt man ihm, wo der Zimmermann es gelassen hat. Sie werden hineingesteckt und zum Schluss überblicken sie die Reihe dieser Löcher und pfeifen aus dem letzten. In der Ackerstraße ist Geburt Fluch. Warum sind diese Kinder auch gerade aus diesem gekommen? Ein paar Löcher weiter und das Assessorenexamen wäre ihnen sicher gewesen. Das Merkwürdigste an einem Loch ist der Rand. Er gehört noch zum Etwas, sieht aber beständig in das Nichts. Eine Grenzwache der Materie. Das Nichts hat keine Grenzwache. Während den Molekülen am Rande eines Lochs schwindelig wird, weil sie in das Loch sehen, wird den Molekülen des Lochs festlig? Dafür gibt es kein Wort, denn unsere Sprache ist von den Etwas-Leuten gemacht. Die Lochleute sprechen ihre eigene. Das Loch ist statisch. Löcher auf Reisen gibt es nicht. Fast nicht. Löcher, die sich vermählen, werden ein Eines. Einer der sonderbarsten Vorgänge unter denen, die sich nicht denken lassen. Trenne die Scheidewand zwischen zwei Löchern, gehört dann der rechte Rand zum linken Loch? Oder der linke zum rechten? Oder jeder zu sich oder beide zu beiden? Meine Sorgen möchte ich haben. Wenn ein Loch zugestopft wird, wo bleibt es dann? Drückt es sich seitwärts in die Materie? Oder läuft es zu einem anderen Loch, um ihm sein Leid zu klagen? Wo bleibt das zugestopfte Loch? Niemand weiß das. Unser Wissen hat hier eines. Wo ein Ding ist, kann kein anderes sein. Wo schon ein Loch ist, kann da noch ein anderes sein? Und warum gibt es keine halben Löcher? Manche Gegenstände werden durch ein einziges Löchlein entwertet. Weil an einer Stelle von ihnen etwas nicht ist, gilt nun das ganze Übrige nichts mehr. Beispiele: ein Fahrschein, eine Jungfrau und ein Luftballon. Das Ding an sich muss noch gesucht werden. Das Loch ist schon an sich. Wer mit einem Bein im Loch stäke und mit dem anderen bei uns, der allein wäre wahrhaft weise. Doch soll dies noch keinem gelungen sein. Größenwahnsinnige behaupten, das Loch sei etwas Negatives. Das ist nicht richtig. Der Mensch ist ein Nichtloch und das Loch ist das Primäre. Lochen Sie nicht. Das Loch ist die einzige Vorahnung des Paradieses, die es hienieden gibt. Wenn Sie tot sind, werden Sie merken, was Leben ist. Verzeihen Sie diesen Abschnitt. Ich hatte nur zwischen dem vorigen Stück und dem nächsten ein Loch ausfüllen wollen.
Ein Text von Kurt Tucholsky. Da sieht man, dass man auch mit einem Loch ein Loch ausfüllen kann, wenn man es kann, wie Kurt Tucholsky eben. Bei den Vorbereitungen zu den Podcasts bin ich immer auf der Suche nach interessanten kurzen Geschichten und bei meiner Suche bin ich dann auf den Hermann Harry Schmitz gestoßen. Er ist 1880 in Düsseldorf geboren, gestorben ist er 1913. Seine Texte sind humorvoll, grotesk oder einfach schräg, könnte man sagen. Hören wir doch einfach mal rein in den Text, der in dem März-Podcast war.
Der interessante Kopf. Herr Liobschitz war Reisender in Rüböl und hatte die Gelbsucht. Er war sehr langweilig, weil er immer von Rüböl sprach. Er war erstaunt, dass alle Leute, die er so kennenlernte, ihn bald satt hatten und ihn, wenn sie ihn begegneten, ostentativ schnitten. Das war ihm unerklärlich. Er hielt sich für einen geselligen Menschen, der in jede Gesellschaft passte und seinen Mann stellte. Seine Sehnsucht war, in guter Gesellschaft zu verkehren. Vorläufig aber waren sein einziger Umgang die Rüböl-Interessenten, die jeden Freitag zum Kegeln im Rüböl-Club zusammenkamen. In diesem Club drehte sich das Gespräch nur um Rüböl, Rüböl, Rüböl. Dieses fortwährende Geschwätz über Rüböl hatte zur Folge, das sich Rüböl an den Wänden niederschlug und in dicken Tropfen über die Tapeten rann. Infolge der Gelbsucht sah Herr Leopschitz natürlich sehr gelb aus. Die Augen waren gelb, der Anzug gelb, die Schuhe gelb, die Milchfrau gelb, das Klavier gelb, alles war gelb und der Kanarienvogel grün. Wenn er abends aus dem Büro kam und sich in den Anlagen spazieren ging, liefen ihm die Kinder nach und riefen »Postkutsche!« Passanten schauten sich nach ihm um. Frau Bellauf sagte, »Das ist ein Chines.« »Wegen dem gelben Gesicht, Mama?« fragte altklug der kleine Bertram. Diese blöden, fortgesetzten Belästigungen verdrossen natürlich Leopschitz ungemein. Er hatte einmal in einem Buche, wie werde ich gebildet, etwas von Atavismus gelesen, so schien ihm auch seine Gelbsucht auf atavistischer Grundlage entstanden zu sein. Sein Onkel Milbenflutsch war nämlich Bahnhofsvorsteher auf der Insel Jochu im Gelben Meer gewesen. Zwar belehrte ihn der Geheimrat Bohrsalbe, Gelbsucht ist, wenn die Galle ins Blut tritt. Ohne anzuklopfen, witzelte der fade Rüböhlerich. Geheimrat Bohrsalbe wies dann noch darauf hin, dass sich das bei dieser Krankheit entstehende Gelb in den Tränensäcken der Augen sammle. Eines Abends im Juni war Leopschitz gelb wie nie. Falten durchfurchten sein Gesicht, wo eben Platz war. Er war sehr niedergeschlagen, die unartigen Kinder hatten ihm wieder »Postkutsche« nachgerufen und vorbeigehende dumme Bemerkungen gemacht. Eine stille Wut stieg in ihm auf, was ihn noch gelber machte. Eine Verzweiflung kam über ihn, Selbstmordideen quälten ihn. »Bin ich ein gelber Firlefanz?« stöhnte er. »Gerade ich?« Er brach auf einer Bank zusammen, stierte verzweifelt auf die Fußspitzen. Das war ein Leben, ein Gespött der Leute. Gelbe Tränen flossen ihm durch die Wangenfurchen. Dann lehnte er sich zurück, schlug sich mit der Faust vor den Kopf und setzte sich ganz gerade auf die Bank. Sein Profil stand wie eine scharf geschnittene Silhouette gegen den Abendhimmel. Sein Kinn sprang vor wie ein Fensterbalkon, die Nase ähnelte einem spitzig gebogenen Geierschnabel. Er hatte nicht bemerkt, dass sich jemand am anderen Ende der Bank niedergelassen hatte. Plötzlich wurde er aufgeschreckt. Ein alter Herr mit weißem Bart und Schlapphut stand vor ihm. »Verzeihen Sie, dass ich Sie störe.« »Bitte, bitte«, fasste sich schnell Leopschitz. »Sie werden meinen Namen kennen. Ich bin der berühmte Kunstmaler Professor Brauntupf.« Der alte Herr schob die linke Hand in den Gehrockaufschlag, reckte sich, dass er zwei Köpfe höher erschien und drehte den Kopf nach links. So stand er da, der große Mann, wie ein Denkmal. Er sagte noch einmal, dass Leopschitz heiliges Schauer überlief. »Ich bin der berühmteste Maler Brauntupf. Brauntupf.« Er guckte stolz um sich. Leopschitz verneigte sich devot. Dann nahm Brauntupf die Hand aus dem Gehrockaufschlag, zog die Heldenbrust ein und sagte zu Leopschitz, »Stellen Sie sich mal ins Profil.« Er hielt die halb geöffnete Faust vor das Auge wie ein Fernrohr und brüllte enthusiasmiert, »Herrlich, herrlich, Sie sind mein Mann.« Leopschitz wurde noch gelber. »Ich werde Ihnen erklären, warum Sie mein Mann, ein Geschenk meiner Muse sind«, begann der berühmte Mann pathetisch. »Sehen Sie, ich trage ein Werk in mir seit Jahren, die Begegnung Dantes mit Beatrice. Ich war in Italien und habe gesucht nach einem Kopf, der mir zu meinem Dante dienen könnte. Hunderte von Modellen habe ich geprüft. Hoffnungslos bin ich zurückgekehrt. Ich habe mich vergeblich seit Monaten hier bemüht, einen Dante-Kopf zu finden. Und nun in dieser späten Stunde finde ich in Ihnen, was ich gesucht, den Dantekopf, die scharfe Nase, das springende Kinn, die dunkle Gesichtsfarbe. Sie müssen mir sitzen, unbedingt.« »Dante, Dante, meine Tante, deine Tante«, schwirrt es in Leopschitz Kopf herum. Er warf einen dankbaren Blick zum Himmel, dass endlich eine Autorität seinen Kopf anerkannte. »Wann ist es Ihnen genehm zu kommen? Mein Atelier ist in der Akademie. Im Übrigen, wie heißen Sie?« »Leopschwitz, Leopschwitz in Rüböl, verehrter Meister.« »Wo liegt diese Stadt?« fragte Brauntupf. Leopschitz begann um des Breiteren über Rüböl und so zu reden. »Also kommen Sie morgen«, sagte der Professor kurz. Leopschitz überlegte, wie er von seinem Rüböldienst freikommen könnte. Er müsste seinem Chef sagen, er besuche die Kundschaft. »Es wäre meine Ehre, morgen um jede Zeit zu erscheinen«, entschied er sich. »Also um 10 Uhr, Herr Rüböl. Guten Abend.« Der Professor ging strammen Schrittes, die Füße nach auswärts gesetzt, in die Stadt zurück. Leopschitz schwoll der Kamm, in dem Gefühl, nun ein berühmter Mann zu sein. Er würde endlich die ersehnte Rolle in der Gesellschaft spielen. 5 Wochen arbeitete Professor Brauntupf an seinem Meisterwerk in täglichen Sitzungen. Leobschitz schob beim Chef die westfälische Reisetour vor. Brauntupf verheimlichte seinen Kollegen gegenüber sein Dante-Modell. Er lud Leobschitz auch einige Male zum Essen ein. Leobschitz quoll auf, er hatte erreicht, was er so sehr ersehnt. Der Tag der großen Kunstausstellung erschien. Die Begegnung Dantes mit Beatrice von Professor Brauntupf erregte immenses Aufsehen bei den Künstlern und dem Publikum. Die Kritik nannte das Meisterwerk einen Clou. Namentlich erregte der Kopf des Dante ein ungewöhnliches Interesse. Die markanten Gesichtszüge des erhabenen Poeten der Commedia Divina wurden besonders gelobt und den besten Dante-Bildern alter Meister gleichgestellt. Das Bild wurde vom Staate angekauft und Professor Brauntupf bekam die goldene Medaille. Seine Kollegen bestürmten ihn, ihm das Modell zu verraten, das ihm zu diesem Dante-Kopf gestanden hatte. Er schmunzelte und schwieg. Der Rübölreisende Leobschitz bekam den Größenwahn. In allen Blättern schrieb man von dem unbekannten Modell. Man behauptete, es sei ein Italiener von adliger Geburt. Zufällig traf der Bildhauer Klömpke eines Tages Leobschitz auf der Straße. Das war ja der Mann mit dem Dantekopf, fuhr es ihm durch das Hirn. Den musste er kennenlernen, der kam ihm wohlgelegen. Er arbeitete gerade an einer Büste des Savonarola und ihm fehlte das passende Modell. Leobschitz machte wieder die Tour nach Westfalen. Die Büste Savonarolas des Bildhauers Klömpke hatte fast noch mehr Erfolg als das Bild von Professor Brauntupf. Wieder war es der markante Kopf, der es tat, nur war er diesmal hagerer. Das Werk wurde von der italienischen Regierung angekauft. Man wusste in Künstlerkreisen, dass das Modell Leobschitz hieß, aber nicht, was er war. Er war der bekannteste Mensch in Künstlerkreisen der Stadt. Das gefiel ihm wohl. Als er nun noch zu der Gelbsucht einen Bandwurm bekam und er grün und violett im Gesicht wurde, stürzten sich die Neoimpressionisten und Futuristen auf ihn. Er war überall eingeladen, wenn er auch langweilig war und fad, man brauchte ihn wegen seiner Gesichtsnuancen. Eines Tages riet ihm der Geheimrat Bursalbe dringend, da die Gelbsucht und der Bandwurm überhand nahmen, in ein Sanatorium zu gehen. Leobschitz folgte dem Rat des Arztes. Nach 4 Wochen kehrte er zurück mit Hängebacken, dickem Schmierbauch, Doppelkinn, abstehenden Schweinsohren. Von einem interessanten Kopf, an dem sich Künstler begeisterten, konnte nicht mehr die Rede sein. Als er vom Bahnhof kam, begegnete er just dem Professor Brauntupf. Der Maler schaute ihn bei seinem Gruße einen Augenblick an, schüttelte den Kopf und ließ ihn stehen. Ähnlich taten es alle, denen er Modell gestanden hatte und durch die er in die Geselligkeit des Künstlervölkchens eingeführt worden war. Er interessierte in seiner vulgären Pausbäckigkeit die Künstler nicht mehr. Man schnitt ihn allenthalben, das war ihm bitter. Er verlor dazu seine Stellung im Rübölgeschäft. Der Chef hatte die Bummelei während seiner Glanzzeit gemerkt und ihn glatt herausgeschmissen. Er kam sehr herunter. Das ist der Fluch der Gesundheit.
Der interessante Kopf von Hermann Harry Schmitz. Der März 2021 hat aber noch ein Highlight. Zusammen mit dem Erik Rundholz habe ich eine St. Patrick's Folge gemacht, ein St. Patrick's Special. Wir haben versucht, zu zweit zumindest ein wenig irische Kneipenstimmung herbeizuzaubern. Da gehört natürlich auch Musik zu. In dem Ausschnitt aus der Folge lese ich zuerst die deutsche Übersetzung des Liedes vor und dann singen wir gemeinsam die Originalfassung. Ja, viel Vergnügen.
Molly Malone. In der lieblichen Stadt Dublin, wo die Mädchen so schön sind, warf ich sofort ein Auge auf die süße Molly Malone, wie sie ihren Karren durch die breiten und engen Straßen rollt und ruft »Herzmuscheln und Miesmuscheln, lebendig, lebendig, ho!« Sie war eine Fischhändlerin und das war kein Wunder, denn das waren ihr Vater und ihre Mutter früher auch. und sie rollten ihre Karren durch die breiten und engen Straßen und riefen Herzmuscheln und Miesmuscheln lebendig, lebendig hoch. Sie starb an einem Fieber und niemand konnte sie retten, und das war das Ende der süßen Molly Malone. Nun rollt ihr Geist den Karren durch die breiten und engen Straßen und ruft Herzmuscheln und Miesmuscheln lebendig, lebendig hoch.
In Dublin there's a city where the girls are so pretty. I first set my eyes on sweet Molly Malone. She went on wheelbarrows through streets broad and narrow, crying cockles and masses, alive, alive, ho. Alive, alive, ho, alive, alive, ho, crying cockles and masses, alive, alive, ho. She was a fish mother, but sure that's no wonder, for so well her father and mother before. They both wheeled a barrow, so streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. She died of a fever, and no one could save her, and that was the end of sweet Molly Malone. Now a ghost wheels a barrow through streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Alive, alive, ho, alive, alive, ho, crying cockles and mussels, alive, alive, ho.
Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und gern mehr hören möchte, auch diese Folge gibt es natürlich noch online. Auf den diversen Streamingdiensten dieser Spotify, Apple, Google, eigentlich fast überall, wo man sowas hochladen kann, auf YouTube ist es auch verfügbar. Einfach nach Peters Literaturküche suchen. Damit kommen wir dann schon in den April 2021. Und dann habe ich auch für die Folge extra mal schnell einen kleinen April-Text geschrieben, was einem halt zu diesem Thema einfällt. Gute Unterhaltung.
Befreiung. Heiner Schreiber lädt seine Pistole durch und nickt seinem Gegenüber zu. Schwungvoll lässt Karl Olbisch die Einmannramme gegen die verschlossene Haustür krachen, die keinen erkennbaren Widerstand entgegenbringt und sofort nach innen aufschlägt. Er lässt die Ramme fallen, zieht, spannt und entsichert ebenfalls seine Dienstwaffe. Heiner arbeitet sich langsam in das Haus vor, Karl folgt achtsam mit etwas Abstand. Nach und nach kontrollieren die beiden das Erdgeschoss des abgelegenen Bungalows. »Hier ist nichts, Heiner.« »Hier ist auch alles in Ordnung, Karl.« »Bleibt noch der Keller.« Heiner geht vorsichtig auf die Tür zu. »Der einzige Weg nach unten.« Karl horcht an der Tür. »Nichts zu hören.« »Wir haben Krach genug gemacht. Wenn da wer ist, weiß er oder die, dass wir drin sind.« »Dieses Arschloch«, presst Heiner heraus. »Nur wegen dieser ewigen Extratouren und Alleingänge sollen wir uns jetzt hier in Gefahr begeben. Wenn er da unten ist, sollten wir ihn einfach verrotten lassen.« »Dann darf er die Sache hier aber nicht überleben. Er weiß zu viel über uns. Viel zu viel. Wenn er redet, können wir wieder Streife laufen, und das auch nur im allerbesten Fall«, sagt Karl und lehnt sich an die Wand. »Ja, und im allerschlechtesten Fall liegen wir tot im Keller. Da erscheint mir die Aussicht auf Streife laufen doch das kleinere Übel.« »Und alles nur wegen dieses dreckigen Arschloch.« »Das sagtest du bereits, Heiner.« »Ich habe noch 2 Blendgranaten im Auto. Damit könnten wir doch noch etwas Überraschung in die Sache bringen.«
»Blendgranaten? Wie kommst du denn daran?«
»Ich war doch letztens bei dieser Fortbildung beim SEK. Das Zeug liegt da einfach so rum. Ich habe mir gedacht, vielleicht kann man's ja mal brauchen.«
Er rennt nach draußen zum Wagen und kommt mit zwei Granaten zurück und drückt davon Heine eine in die Hand. Abziehen, runterwerfen, abwarten, bis es knallt und los. Karl drückt den Griff an der Tür und öffnet sie ein Stück. Auf ein Zeichen ziehen beide die Sicherungen ab und werfen die Blendgranaten die Treppe herunter. Hinter der verschlossenen Tür warten sie, bis die Detonationen den Startschutz geben und stürmen hinunter. »Hier ist alles sicher, Karl. Bleibt noch der eine Raum.« Langsam nähern sich beide der Stahltür, horchen an ihr. »Nichts. Man hört absolut nichts. Das falsche Haus?« fragt Heiner. »Nein, nein, das kann nicht sein. Die ganzen Hinweise waren eindeutig und dann noch sein Auto hier in der Garage. Wir sind hier richtig. Vielleicht zu spät, aber ganz bestimmt richtig.« Karl legt die linke Hand an den Türgriff, in der rechte die Pistole. Heiner steht daneben, die Waffe im Anschlag. Er sieht Karl in die Augen. Auf ein Zeichen reißt Karl die Tür auf und beide blicken in den stockdunklen Raum. Heiner tastet vergeblich nach dem Lichtschalter, als plötzlich Disco-Beleuchtung alles erhellt. Aus den Boxen dröhnt lautstark die Musik von Falkos »Der Kommissar«. Auf einem Sofa sitzt entspannt ein Mann mit einem Longdrink in der Hand. 4 Stunden, 23 Minuten und 12 Sekunden nach dem ersten Hinweis. Nicht schlecht, Kollegen, nicht schlecht. Er nimmt einen kräftigen Schluck aus dem Glas. Ach ja, bevor ich's vergesse, April, April. Lauthals lachend scheint er fast auf dem Sofa auf und ab zu hüpfen. Heiner und Karl schauen sich mit starren Mienen stumm an. Da schaut ihr was, wenn ihr euren dummen Gesichter sehen könntet. »Was soll der Scheiß, Schneider?« schnaubt Karl. »Jetzt bleibt doch mal locker. Am 1. April wird man doch mal einen kleinen Scherz unter Kollegen machen dürfen.« »Du jagst uns stundenlang durch die ganze Stadt und nennst das einen Scherz?« schreit Heiner. »Also, ich find's jedenfalls lustig, Kollegen.« »Ich konnte diesen Arsch noch nie leiden, Karl«, flüstert Heiner. »Was wäre, wenn wir ihn nicht oder viel zu spät finden würden?« Schneider runzelt die Stirn. »Was gibt es denn da zu flüstern, Kollegen?« Euch scheint bei der Suche der Humor verloren gegangen zu sein. Er steht auf und stellt sich zu den beiden. Kommt, Jungs, jetzt trinken wir erstmal ein. Er will zu der kleinen Theke gehen, als ihn Heiner packt und die Hände mit einem Kabelbinder fixiert. Macht mich los, du Schwein! Karl schubst ihn mit dem Gesicht nach vorne auf das Sofa und bindet mit Kabelbindern die Beine zusammen. Ich mach euch fertig, ich mach euch beide fertig, das war's für euch bei der Polizei. Heiner entdeckt auf der Theke ein Handtuch, dass er dem schreienden Schneider als Knebel in den Mund stopft. »So, jetzt ist erstmal Ruhe. Man konnte ja keinen klaren Gedanken fassen.« »Und jetzt, Heiner, wir können ihn ja schließlich nicht einfach hier liegen lassen.« »Können wir nicht?« Zur Sicherheit befestigt er weitere Kabelbinder um Hände und Füße. »Wir haben keine Information, wo sich Schneider befindet. Er ist einfach nicht zum Dienst erschienen nach dem langen Wochenende. Irgendwann wird man ihn suchen, aber bis dahin...« Er schaltet das Licht aus, schiebt Karl aus dem Raum und schließt die Tür.
Ja, da sieht man, so mancher Scherz kann dann doch mal nach hinten losgehen. Nicht alle Menschen haben halt den gleichen Humor. Mit dem Mai 2021 ist dann diese kleine Rundreise oder Rückreise, Retrospektive, wie man es auch immer nennen mag, beendet. Kommen wir also zum letzten Text. Nochmal Kurt Tucholsky. Er beschäftigt sich mit dem Reisen. Und da ja mittlerweile viele in der Reise- oder Urlaubsplanung, Ferienplanung sind, wird man da vielleicht die ein oder andere gute oder schlechte Anregung finden.
Die Kunst, falsch zu reisen. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die Alice Peterson, ja, legt mal die Tasche hier in das Gepäcknetz. Nein, da, Gott, ob einem die Kinder wohl mal helfen. Fritz, iss jetzt nicht alle Brötchen auf, du hast eben gegessen. In die weite Welt. Wenn du reisen willst, verlange von der Gegend, in die du reist, alles. Schöne Natur, dem Komfort der Großstadt, kunstgeschichtliche Altertümer, billige Preise, Meer, Gebirge. Also vorne die Ostsee und hinten die Leipziger Straße. Ist das nicht vorhanden, dann schimpfe. Wenn du reist, nimm um Gottes Willen keine Rücksicht auf deine Mitreisenden. Sie legen es dir als Schwäche aus. Du hast bezahlt, die anderen fahren alle umsonst. Bedenke, dass es von ungeheurer Wichtigkeit ist, ob du einen Fensterplatz hast oder nicht.
das im Nichtraucherabteil einer raucht, muss sofort und in den schärfsten Ausdrücken gerügt werden. Ist der Schaffner nicht da, dann vertritt ihn einstweilen und sei Polizei, Staat und Rechnenemesis in einem. Das verschönert die Reise. Sei überhaupt unliebenswürdig, daran erkennt man den Mann. Im Hotel bestellst du am besten ein Zimmer und fährst dann anderswohin. Bestell das Zimmer nicht ab, das hast du nicht nötig, nur nicht weich werden. Bist du im Hotel angekommen, so schreib deinen Namen mit allen Titeln ein. Hast du keinen Titel? Verzeihung, ich meine, wenn einer keinen Titel hat, dann erfindet er sich einen. Schreib nicht Kaufmann, schreib Generaldirektor, das hebt sehr. Geh sodann unter heftigen Türschlagen in dein Zimmer, gib um Gottes Willen dem Stubenmädchen, von dem du ein paar Kleinigkeiten extra verlangst, kein Trinkgeld, das verdirbt das Volk. Reinige deine staubigen Stiefel mit dem Handtuch, wirf ein Glas entzwei, sag es aber keinem, der Hotelier hat so viele Gläser, und begib dich sodann auf die Wanderung durch die fremde Stadt. In der fremden Stadt musst du zuerst alles mal genauso haben wollen, wie es bei dir zu Hause ist. Hat die Stadt das nicht, dann taugt sie nichts. Die Leute müssen also rechts fahren, dasselbe Telefon haben wie du, dieselbe Anordnung der Speisekarte und dieselben Retiraden. Im Übrigen sieh dir nur die Sehenswürdigkeiten an, die im Baedeker stehen. Treibe die deinen erbarmungslos an alles heran, was im Reisehandbuch einen Stern hat. Lauf blind an allem anderen vorüber und vor allem rüste dich richtig aus. Bei Spaziergängen durch fremde Städte trägt man am besten kurze Gebirgshosen, einen kleinen grünen Hut mit Rasierpinsel, schwere Nagelschuhe, für Museen sehr geeignet, und einen derben Knotenstock. Anseile nur in Städten von 500.000 Einwohnern aufwärts. Wenn deine Frau vor Müdigkeit umfällt, ist der richtige Augenblick gekommen, auf einen Aussichtsturm oder auf das Rathaus zu steigen. Wenn man schon mal in der Fremde ist, muss man alles mitnehmen, was sie einem bietet. Verschwimmen dir zum Schluss die Einzelheiten vor Augen, so kannst du voller Stolz sagen, ich hab's geschafft. Mach dir einen Kostenvoranschlag, bevor du reist, und zwar auf den Pfennig genau, möglichst um 100 Mark zu gering. Man kann das immer einsparen, dadurch nämlich, dass man überall handelt. Dergleichen macht beliebt und heitert überhaupt die Reise auf. Fahr lieber noch ein Endchen weiter, als dein Geldbeutel gestattet, und bring den Rest dadurch ein, dass du zu Fuß gehst, wo die Wagenfahrt angenehmer ist, dass du zu wenig Trinkgeld ergibst und dass du überhaupt in jedem Fremden einen Aasgeier siehst. Vergiss nie dabei die Hauptregel jeder gesunden Reise. Ärgere dich. Sprich mit deiner Frau nur von den kleinen Sorgen des Alltags, koch noch einmal allen Kummer auf, den du zu Hause im Büro gehabt hast. Vergiss überhaupt nie, dass du einen Beruf hast. Wenn du reisest, so sei das Erste, was du nach jeder Ankunft in einem fremden Ort zu tun hast, Ansichtskarten zu schreiben. Die Ansichtskarten brauchst du nicht zu bestellen. Der Kellner sieht schon, dass du welche haben willst. Schreib unleserlich. Das lässt auf gute Laune schließen. Schreib überall Ansichtskarten. Auf der Bahn, in der Tropfsteingrotte, auf den Berggipfeln und im schwankenden Kahn. Brich dabei den Füllbleistift ab und gieß Tinte aus dem Federhalter. Dann schimpfe. Das Grundgesetz jeder richtigen Reise ist, es muss was los sein. Und du musst etwas vorhaben, sonst ist die Reise keine Reise. Jede Ausspannung von Beruf und Arbeit beruht darin, dass man sich ein genaues Programm macht, es aber nicht innehält. Hast du es nicht innegehalten? Gib deiner Frau die Schuld. Verlange überall ländliche Stille. Ist sie da? Schimpfe, dass nichts los ist. Eine anständige Sommerfrische besteht in einer Anhäufung derselben Menschen, die du bei dir zu Hause siehst, sowie in einer Gebirgsbar, einem Ocean Dancing und einer Weinabteilung. Besuche dergleichen, halte dich dabei aber an deine gute, bewährte Tracht. Kurze Hose, kleiner Hut, siehe oben. Siehe dich sodann im Raume um und sprich, na, elegant ist es hier aber gerade nicht. Haben die anderen ein Smoking an, so sagst du am besten, Fatzgerei, auf die Reise ein Smoking mitzunehmen. Hast du einen an, die anderen aber nicht, mach deiner Frau Krach. Mach überhaupt deiner Frau Krach. Durcheile die fremden Städte und Dörfer. Wenn dir die Zunge nicht heraushängt, hast du falsch disponiert. Außerdem ist der Zug, den du noch nicht erreichen musst, wichtiger als die stille Abendstunde. Stille Abendstunden sind Mumpitz, dazu reist man nicht. Auf der Reise muss alles etwas besser sein, als du es zu Hause hast.
schiebt dem Kellner die nicht gut eingekühlte Flasche Wein mit einer Miene zurück, in der geschrieben steht: »Wenn mir mein Haushofmeister den Wein so aus dem Keller bringt, ist er entlassen. Tu immer so, als seist du aufgewachsen bei.« Mit den lächerlichen Einheimischen sprich auf alle Fälle gleich von Politik, Religion und dem Krieg. Halte mit deiner Meinung nicht hinter Berg, sag alles frei heraus, immer gib ihm. Sprich laut, damit man dich hört. Viele fremde Völker sind ohnehin schwerhörig. Wenn du dich amüsierst, dann lach, aber so laut, dass die anderen sich ärgern, die in ihrer Dummheit nicht wissen, worüber du lachst. Sprichst du fremde Sprache nicht sehr gut, dann schrei, man versteht dich dann besser. Lass dir nicht imponieren. Seid ihr mehrere Männer, so ist es gut, wenn ihr an hohen Aussichtspunkten etwas im Vierfarbendruck singt. Die Natur hat das gerne. Handle, schimpfe, ärgere dich und mach Betrieb. Ja, das war dann schon mal die Kunst, falsch zu reisen. Der Text ist von 1929, also schon über 90 Jahre alt, aber man kann schon sagen, viel hat sich eigentlich nicht geändert. Man erkennt schon den einen oder anderen, den man im Urlaub gesehen hat, wieder. Leider Gottes wohl auch sich selbst in der einen oder anderen Situation. Aber nun ja, wir sind ja alles Menschen. Aber Kurt Tucholsky hat das nicht einfach so stehen gelassen. Er hat auch dargestellt, wie dann die Kunst des richtigen Reisens ist. Und das wollen wir jetzt natürlich dann auch wissen. Die Kunst, richtig zu reisen. Entwirf deinen Reiseplan im Großen und lass dich im Einzelnen von der bunten Stunde treiben. Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt. Sieh sie dir an. Niemand hat heute so ein vollkommenes Weltbild, dass er alles verstehen und würdigen kann. Hab den Mut zu sagen, dass du von einer Sache nichts verstehst. Nimm die kleinen Schwierigkeiten der Reise nicht so wichtig. Bleibst du einmal auf einer Zwischenstation sitzen, dann freu dich, dass du am Leben bist. Sieh dir die Hühner an und die ernsthaften Ziegen und mach einen kleinen Schwatz mit dem Mann im Zigarrenladen. Entspanne dich, lass das Steuer los, trudele durch die Welt, sie ist so schön, gib dich ihr hin und sie wird sich dir geben.
Ich denke mal, damit hat Kurt Tucholsky das Thema umfänglich und abschließend bearbeitet. Und damit sind wir am Ende der Juni-Folge Ein Jahr Peters Literaturküche. Vielen Dank fürs Zuhören und wie schon anfangs gesagt, die nächste Folge, das nächste Special gibt's am 25.06. zur Mitsommernacht. Eine literarisch-musikalische Mitsommerfeier mit Mimi Nielsdotter und Erik Rundholz. Und ich bin natürlich auch dabei. Auf Wiedersehen und bis bald, euer Peter Fassbender.